Ja, hallo liebe Geschwister, wie geht es euch? Es ist sowas anderes, hier zu sein und zu euch zu sprechen, auch wenn ihr nur eine kleine Gemeinschaft seid, im Vergleich dazu auf dem Sessel zu sitzen, den ich übrigens ein bisschen vermisse. Im Schatten, bei den Musikern zu Hause, den Schatten vermisse ich auch ein bisschen, muss ich sagen. Um nichts würde ich tauschen wollen, hier zu sein, mit euch, zu euch zu sprechen, das ist doch schon einfach was ganz anderes. Und das erste Zusammensein, Matthias, du hast es gesagt, Ende Juni, wenn wir uns alle wieder treffen, ich schaue mich um, wir haben uns nicht alle getroffen, wir sind nur eine kleine Anzahl, die heute hier sind. Ich habe mir auch das erste Zusammentreffen anders vorgestellt, mit Umarmungen, mit Tränen der Freude, aber die 1,50 Meter Abstandsregelung ist immer noch da. Und ihr seht, ich trage auch noch meine Maske. Nicht für die Predigt, dann nehme ich sie ab. Kann ich euch beruhigen. Ja, und im gewissen Sinne tut es mir leid, dass wir uns das gegenseitig antun müssen. Das ist komisch, es ist unnatürlich. Aber trotzdem möchte ich euch alle ermutigen, wirklich die Regeln zu wahren. Auch nach dem Gottesdienst den Abstand zu wahren. Weil jetzt ist nicht eine Zeit für Stolz oder für Widerspruch oder für Besserwisserei, sondern es ist eine Zeit der Rücksichtnahme. Und ich finde, die Maske hat etwas Christliches. Die Maske hat etwas Christliches, weil warum trägst du die Maske? Du trägst die Maske nicht für dich, sondern weil diese Art Masken lässt ja Viren durch. Nein, du trägst die Maske für dein Gegenüber, weil sie verhindert, dass du potenziell Viren nach außen abgibst. Es sei denn, du hast eine besondere Antivirenschutzmaske, dann schützt sie natürlich auch dich noch besser als diese Maske. Oder du hast so eine Maske wie Basti mit einem Ventil, dann schützt du natürlich dein Gegenüber nicht. Vielleicht überdenke die Wahl nochmal. Also die Maske ist etwas zutiefst Christliches, finde ich. Dazu fällt mir gleich eine Bibelstelle ein. Philipper 2, die Verse 3 und 4. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und deshalb denke ich, gerade uns Christen sollte es leicht fallen, die Regeln zu beachten, die wir momentan haben, weil wir nicht auf das schauen, in erster Linie, was uns dient, sondern weil wir auf das schauen wollen, was dem anderen dient. Und ich möchte keinen von euch anstecken, das kann ich euch versichern. Und deshalb trage ich auch gerne meine Maske. Auch bei 32 Grad in der Sonne. Ich möchte gleich mit euch noch ein bisschen tiefer in diesen Philipperbrief gehen, beziehungsweise die Stelle noch weiterlesen. Aber bevor ich das mache, möchte ich zwei Dinge loswerden. Und das erste ist ein dickes, fettes Lob. Ich möchte allen denen Danke sagen, die diese tollen Online-Gottesdienste möglich gemacht haben. Beim ersten Gottesdienst ging es noch darum, dass Ton und Bild zusammenpassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das war die Sorge. Hört man richtig? Ist das Bild richtig? Funktioniert die Internetverbindung? Kommt da überhaupt ein Signal an bei euch da draußen? Das waren so die Gedanken, die man am Anfang hatte. Und dann kam das erste Standbild, was zum Abendmahl eingeblendet wurde. Tatsächlich eine technische Herausforderung. Versucht das mal selber zu machen, im Livestream das Standbild einzublenden. Gar nicht so einfach. Dann kamen die ersten Einspielungen von Videos. Ja, und der letzte Gottesdienst, also das war wirklich großartig, muss ich sagen. Wieder zuerst Gesang eingespielt wurde, dann kam Gottesdienst, Standbild. Da war alles dabei. Eine großartige Show habt ihr gemacht. Und ich möchte vor allen Dingen Marcel und Thorsten, die Woche für Woche immer wieder hinter den Geräten sitzen und die sich Gedanken machen, wie man das noch besser machen kann, möchte ich danken. So, und jetzt sind wir hier, ein gemischter Gottesdienst, draußen auf dem Parkplatz und wir fangen wieder von Null an und müssen uns erstmal behelfen mit, was muss ich tun, damit hier nicht die Blätter wegfliegen, aber auch das werden wir hinkriegen. Dann habe ich noch eine gute Nachricht. Nach langen Wehen, wie lange hat sich das hingezogen? Ich glaube, es waren 2 Wochen. Mit Sorgen über viel Fruchtwasser, wenig Fruchtwasser, mit vielen Gebeten hat es endlich geklappt. und Romina die Tapfere und Basti der Glückliche sind Mutter und Vater der bezauberten Felicia geworden. Das ist bereits das dritte Kind in den letzten 1,5 Jahren in unserem Bibelkreis. Und Petra, auch dir herzlichen Glückwunsch zu deinem Enkelkind. Wenn das heute eine normale Online-Predigt wäre, dann würde ich jetzt ein Bild einspielen. Aber es ist keine normale Online-Predigt also. Lass uns wieder zurückkommen zu unserer Corona-Bibelstelle. Tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Paulus, von dem diese Zeilen kommen, der fügt noch hinzu, warum wir uns so verhalten sollen, was unsere Motivation dafür sein soll. Und hier sagt er in Philipper 2, Vers 5 bis 11. Da heißt es weiter, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich möchte heute zu euch über Jesus Christus sprechen, unseren Herrn. Wir hier in der Berliner Gemeinde Christi, wir nennen uns ja Jünger. Aber was ist ein Jünger? Nun, wir wissen, es gibt diese Stelle in Apostelgeschichte 11, Vers 26, zweiter Teil, in der heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Der Begriff Christen im Sinne von die Gemeinschaft der Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, kommt selbst in der Bibel überhaupt nur zweimal vor. Nämlich einmal in dieser Stelle und dann nochmal in Apostelgeschichte 26, Vers 28, als König Agrippa auf eine feurige Verteidigungsrede von Paulus sagt, Paulus ist ein Gefangener zu dem Zeitpunkt, er sagt, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. So, das sind die einzigen beiden Gelegenheiten, an denen Christen verwendet wird. Und was wir daraus sehen, ist, dass ganz offensichtlich Christ für einen Gläubigen eine Bezeichnung war, die nicht die Gläubigen selber sich gegeben haben, sondern die andere von außen ihnen gegeben haben. Die Jünger, wie sie sich nennen, nannten sich Jünger. So, also Jünger ist ganz allgemein ein Anhänger der Lehre von Jesus. Aber wo kommt das her, dieses Wort Jünger, Jüngerschaft? Was bedeutet das? Und die meisten hier wissen, dass ein Jünger ein Schüler ist. Nun, wir sind alle Schüler. Wer ist dann unser Lehrer? Leicht zu beantworten, der Lehrer ist Jesus. Wir haben im Philipperbrief gelesen, dass Jesus unser Herr sein soll. Und das heißt, zur Ehre Gottes. Und das ist ein Aspekt, auf den wir heute schauen, dass Jesus unser Lehrer ist. Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, dass Jesus dein Lehrer ist? Wann hast du ihn dir das letzte Mal angesehen und hast dich gefragt, Jesus, was kann ich von dir lernen? Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was würde jetzt Jesus an meiner Stelle tun? Und ich hoffe, dass du dich das fast täglich fragst. Weil das ja das ist, was einen Jünger ausmacht. Dass wir versuchen, das Vorbild von Jesus zu imitieren. Und wenn du dich jetzt ertappt fühlst und du denkst so, ups, Das habe ich schon länger nicht mehr gedacht. Dann hast du schon ganz am Anfang meiner Predigt deinen ersten Punkt zur Umkehr. Geh zurück dahin, schaue auf Jesus, frage dich, was kannst du von ihm lernen? Was kannst du heute von ihm lernen? Denn du willst ja sein Jünger sein. Und wenn das alles ist, was du aus der Predigt heute mitnimmst, Amen, dann glaube ich, hat es sich schon gelohnt. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang der Predigt. Also Jesus ist unser Herr, er ist unser Lehrer. Und wir möchten uns in den nächsten Minuten die Zeit nehmen und einen Aspekt von ihm anschauen, um von ihm zu lernen. Und die Predigt knüpft an die tolle Predigt von letzter Woche von Jörg. Da hat Jörg über unser Gottesbild gesprochen. Und Jesus einfach als Abbild von Gott. Er hat die Stelle herausgegriffen und ganz schön ausgearbeitet. Die Stelle mit der Ehebrecherin, in der wir ganz viel davon sehen können, wie Jesus ist. Wir können ganz viel über Jesus lernen, von Jesus lernen. Wir können ganz viel daraus sehen, wie Gott ist. Nämlich, die Schrift ist ihm wichtig. Er durchschaut unser Herz. Er hört auf beharrliches Gebet. Er ist entwaffnend. Er ist vergebend. Er fordert uns auf, unser Leben zu ändern, die Sünde hinter uns zu lassen. Und das alles in dieser einen Stelle. Eine tolle Predigt. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ihr könnt sie nach wie vor online in unserem YouTube-Kanal sehen und hört sie euch an. Und ich möchte an eine Sache anknüpfen, die er da gesagt hat. Ich möchte eigentlich über ganz viele Sachen von Jesus reden, aber so viel Zeit habe ich leider an der Stelle nicht. Deshalb suche ich mir lieber einen Punkt raus und konzentriere mich auf den. Das ist etwas, was Jörg angerissen hat. Und er hat gesagt, dass Jesus gewaltlos ist. Und wer denkt, dass Gewalt eine Option ist als Christ, der hat Jesus nicht verstanden, der hat Gott nicht verstanden. Und das ist, worauf ich schauen möchte mit euch. Jesus war gewaltlos, er hat an den Grabenkämpfen und den Kleinkriegen seiner Zeit nicht teilgenommen. Und das ist für mich persönlich wirklich ein herausragender Wesenszug von Jesus. Und der wurde schon im Alten Testament vorhergesagt, in Jesaja. Jesaja 43, Vers 1 bis 3. Ich lese euch die Bibelstellen alle vor, hört sie zu. Und im Livestream von mir aus könnt ihr Pause machen, wenn ihr es nochmal selber nachlesen wollt. Aber ihr braucht jetzt nicht mitblättern, weil ich einige Bibelstellen heute vorlesen möchte. Jesaja 43, Verse 1 bis 3. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Ganz offensichtlich ist hier von Jesus die Rede. 700 Jahre, bevor er gekommen ist, wird er prophezeit. Und Jesus ist nicht gekommen, um zu schreien und um zu rufen. Er ist nicht gekommen, um seinen Willen mit Macht durchzusetzen. Er ist nicht gekommen, um zu zerbrechen. Er ist nicht gekommen, um auszulöschen. Nein, er ist gekommen, um uns auf den rechten Weg zu führen. Beispiel aus dem Neuen Testament sehen wir in Matthäus 26, Verse 51 bis 54, es ist der Moment der Verhaftung von Jesus. Und einer von denen, die bei ihm waren, wir wissen, dass es Petrus war, zieht sein Schwert und versucht, Jesus zu verteidigen. Ich lese vor 51 bis 53. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wenn ihr das Neue Testament lest, wenn ihr die Evangelien lest, dann irrt euch nicht. Jesus war nicht schwach. In keinster Weise. Er war das mächtigste Wesen seiner Zeit. Stell dir die Situation vor, die Gegner ziehen da gegen ihn aus und es ist ein wilder Mob. Sie kommen mit Stangen und in der Nacht mit Stangen und mit Fackeln. Das ist angsteinflößend, finde ich zumindest. Aber du bist der, der die Macht hat. Die können dir gar nichts. Du brauchst nur mit dem Finger zu schnippen und 12 Legionen Engel. Eine Legion waren damals 5000 römische Soldaten. Das heißt, 12 mal 5000 Engel, also das sind nicht 10.000 Engel, wie wir immer so gerne in unseren Liedern singen, sondern das sind 60.000 Engel, die würden auf der Stelle an deiner Seite stehen, um dich zu verteidigen. Und denk drüber nach, Sodom und Gomorra wurde von 2 Engeln zerstört, sagt die Bibel. Die Erstgeburt der Ägypter wurde von einem einzigen Engel geschlagen, aber Jesus bleibt gewaltlos. Und auf den Punkt bringt es Jesus wirklich, als er vor Pilatus steht. Der fragt ihn mehr oder weniger, sag mal, was hast du denn eigentlich verbrochen? Und Jesus sagt zu ihm im Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um weltlich zu kämpfen. Er ist nicht gekommen, hier auf dieser Welt zu kämpfen. Bezogen auf diese Welt war Jesus völlig gewaltlos. Warum? Weil er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was können wir lernen von unserem Lehrer Jesus? Und in gewisser Weise hat Jesus das uns in der Bergpredigt schon direkt selber gesagt. In Matthäus 5, Vers 39 bis 42, ich lese vor. Da sagt Jesus in dieser Bergpredigt, die wahrscheinlich jeder, der hier ist oder der zuhört, schon mehrere Male gelesen hat. Jesus sagt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und ein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und also diese Stelle mit, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm die andere dar. Also das ist so eine Stelle, die ich prinzipiell erstmal nicht verstehe, muss ich sagen. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule, ein Religionslehrer in der Schule hat uns mal gesagt, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, sagt Jesus, biete ihm die andere an. Ja, weil auf die andere kann er dich nicht so fest schlagen. Da dachte ich so, okay, gut. Oh. Das ist irgendwie so hängen geblieben. Und erst Jahre später habe ich festgestellt, das ist der größte Unfug. Weil, was sagt Jesus, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, biete ihm die andere an. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, biete ihm die andere an. Der durchschnittliche Rechtshänder kann sehr viel besser auf die linke Wange seines Gegenübers schlagen, als auf die rechte Wange. Also, ich glaube, das ist es nicht, nee. Was ich denke, was er damit meinen könnte, ist, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, ja, dem geht es wahrscheinlich nicht so sehr darum, dich körperlich zu verletzen, als dich seelisch zu verletzen. Stell dir vor, jemand schlägt dich in der Öffentlichkeit auf die rechte Wange. Er will dich öffentlich vor anderen demütigen. Nun, was sagt Jesus? Sei nicht stolz. Verteidige nicht deine Ehre in dieser Welt. Nein, biete ihm sogar noch die linke Wange da. Aber du sollst nicht in dieser Welt um die Ehre dieser Welt kämpfen. Das ist, glaube ich, was er damit sagt. Und auch die anderen Stellen. Jesus spricht hier über die schreienden Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Stellt euch vor, wie das war, als Israel von den Römern besetzt war. Deine Freiheit wurde dir geraubt. Welches Recht hatten die Römer, dir deine Freiheit zu rauben? Nun, ungefähr dasselbe Recht, wie wenn, sagen wir mal, Italien morgen bei uns einmarschieren würde und sagen würde, ihr seid ab jetzt ein Vasall von uns. Kein Recht hatten sie dazu. Deine Freiheit wurde dir geraubt. Die Römer haben dir dann dein Geld durch Zölle und Steuern abgeknöpft und es war ihnen völlig egal, ob das deine Lebensgrundlage war. Es gab auch keine Stelle, wo du dich beschweren konntest, wie bei uns, wenn sich das Finanzamt in unserer Steuererklärung verrechnet. Dann können wir Einspruch einlegen. Damals gab es keinen Einspruch. Du konntest keinen Einspruch einlegen. Die Soldaten waren selbstherrlich. Sie haben ihre Macht ausgeübt. Was Jesus hier anspricht in der einen Stelle ist, Soldaten durften nicht, wenn du Bauer warst beispielsweise und auf deinem Feld gearbeitet hast, einfach rausrufen und sagen, hey du, komm her, trag mein Gepäck eine Meile, es ist mir zu schwer. Eine Meile sind 1,5 Kilometer, eine römische Meile. So, und Marschgepäck ohne die ganzen Waffen und Schilde, also wenn er dir nur das Marschgepäck gegeben hat, das waren allein 18 Kilo. Insgesamt hat so ein Römer 47 Kilo mit sich rumgetragen, habe ich im Internet gelesen. Wahrscheinlich hat er dir auch noch sein Schild aufgeladen und so weiter, weil warum soll er da jetzt im Sonnenschein der judäischen Provinz jetzt seine ganzen Waffen mit sich rumschleppen, wenn er da diesen Bauern hat? Hat ihm alles aufgelegt. So, und du musstest froh sein, wenn du zurückkommst und deine Hacke noch an dem Ort findest, weil du konntest nicht sagen, ja, warte mal, ich lege nur noch kurz mein Werkzeug mit. Nein, wenn der Römer gesagt hat, du gehst jetzt, trägst mein Gepäck eine Meile mit mir, dann bist du gegangen und hast das Gepäck eine Meile mit ihm getragen. Ist es fair? Nein, das ist schreiend ungerecht. Jesus sagt, trag ihm sein Gepäck nicht nur eine Meile, trag ihm sein Gepäck 2 Meilen. Kämpfe nicht um Gerechtigkeit in dieser Welt, um Fairness in dieser Welt, sagt er damit. Wenn dich jemand vor Gericht zieht und du bist ein armer Schlucker und du hast kein Geld, dann gibt er wirklich gar kein Mitleid und sagt, der hat zwar nichts, außer dem, was er am Leib trägt, dann nehme ich halt sein letztes Hemd. Ist das fair? Nein, das ist schreiend ungerecht. Jesus sagt, wenn du außer deinem Hemd noch einen Mantel hast, und ich kann mir vorstellen, dass der Mantel damals ganz wichtig war, weil arme Menschen das wahrscheinlich nachts als Decke benutzt haben. Jesus sagt, wenn du außer deinem Hemd noch einen Mantel hast, dann gib ihm den Mantel auch noch. Was für Grabenkriege und Kämpfe gab es damals noch? Ah ja, genau, die erwähnten Steuern. Diese schreiende, ungerechte Ausbeutung der Israeliten. Was sagt Jesus dazu? Na, schaut euch mal das Geld an. Wessen Bild ist da drauf? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Das ist Matthäus 22, Vers 21. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Jesus sagt, kämpfe nicht in dieser Welt darum, dass du Gerechtigkeit hier erfährst. Kämpfe darum, Gott das zu geben, was Gott gebührt. Später sagt Paulus einmal im 1. Korinther 6, Vers 7, es ist überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Hier geht es um Christen zwischeneinander, die sich gegenseitig vors Gericht gezogen haben. Und Paulus sagt so, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Warum kämpft ihr um weltliche Gerechtigkeit hier? Lasst euch doch lieber übervorteilen. Schaut doch lieber auf das, was vor Gott gerecht ist. Gewaltenlosigkeit von Jesus heißt nicht nur, dass wir nicht das Schwert ergreifen sollen, dass wir uns nicht mit dem Schwert rächen sollen. Nein, es heißt auch, wir sollen uns aus den Ungerechtigkeiten, sie sollten sich aus den Ungerechtigkeiten der damaligen Welt raushalten und wir sollen aus den Ungerechtigkeiten unserer Welt raushalten. Warum? Jesus hat ganz alleine auf den Himmel geschaut und nicht auf das temporäre Leid dieser Welt. Irrt euch nicht, Jesus war nicht schwach. Er hätte für Gerechtigkeit sorgen können, für sich und für die Seinen. Aber Jesus hatte ganz klare Prioritäten. Und diese Prioritäten waren geistlich und hatten nichts mit den temporären Problemen dieser Welt zu tun. Was heißt das für uns? Wir leben in einer Welt der Empörung. Wir leben in einer Welt der Selbstgerechtigkeit und der Scheinmoral. Wir leben in einer Welt, in der die eigene Moral zum Maßstab wird. Mir darf keiner Unrecht tun. bei meinen Kindern sehr stark ausgeprägt. Gerechtigkeit heißt, mir darf keiner Unrecht tun. Wir sind in einer Welt, in der das als tolerant gilt, was der eigenen Meinung entspricht und alle anderen Meinungen nicht toleriert werden. Und es beginnt bei ganz banalen Dingen. Der Radfahrer denkt, dass er moralisch über dem Autofahrer steht. Gestern noch waren Plastiktüten moralisch verwerflich. Heute ist der Diesel moralisch verwerflich. Morgen wird das Essen von Fleisch moralisch verwerflich sein. Die Hälfte der demokratischen Parteien hier in Deutschland können aus moralischen Gründen absolut nicht zusammenarbeiten. Nein, sie müssen aus Prinzip gegen den Vorschlag der anderen stimmen. Aus moralischen Gründen. Wir leben in einer Welt der Wutbürger und der Lügenpresse. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir genauso eine zerrissene Gesellschaft werden, wie wir das gerade über dem großen Teich erleben müssen. Aber genug der Politik. Wie hat sich Jesus zu der Moral der damaligen Zeit verhalten? Er hat sich herausgehalten. Er hat sogar gesagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, aber nun ist mein Reich nicht von hier. Gewaltlos sein heißt nicht nur, nicht zurückzuschlagen. Das heißt es auch. Aber gewaltlos sein im Sinne von Jesus heißt nicht, um sein Recht hier auf dieser Welt zu kämpfen, weil wir Bürger eines anderen Reiches sind. Weil wir auf den Himmel schauen und nicht auf das, was um uns herum tobt. Philipper 2 sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja, und so war Jesus Christus gesinnt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen vielleicht eine harte Rede ist, weil es so viel Ungerechtigkeit und Unmoral in dieser Welt gibt. Und wir wollen doch für das Richtige eintreten. Wir wollen doch für Gerechtigkeit eintreten. Das liegt uns doch auf dem Herzen. Aber seht euch Jesus an. Denkt darüber nach, warum er sich rausgehalten hat. Das war nicht, weil er keinen Sinn von Gerechtigkeit hatte, sondern es war, weil seine Prioritäten auf etwas gerichtet haben, was viel wichtiger war als temporäre Gerechtigkeit in dieser Welt. Denkt darüber nach. Wir kommen jetzt zum Abendmahl und ich möchte eine zweite Eigenschaft von Jesus zeigen und das ist Jesus, der Befreier. Wenn man einem Israeliten zur Zeit von Jesus gefragt hätte, was fällt dir ein zum Thema Befreiung? Ich bin mir sicher, die meisten hätten unweigerlich gesagt, das Passafest. Die Israeliten sind, wenn wir das Alte Testament lesen, sehr oft in letzter Minute irgendwie entkommen. Sie sind in letzter Minute von Gott gerettet worden. Oder sie sind in letzter Minute wieder von Gott befreit worden. Aber keine einzige Begebenheit ist so eindrücklich gewesen wie das Passafest. Das war damals, als die Israeliten noch ein Volk von Sklaven in Ägypten waren. Und sie haben zu Gott geschrien und haben geschrien, Gott, befreie uns! Und Gott, der sie mit Leichtigkeit befreien kann, hat ihnen folgende Anweisung gegeben. Also erstmal schlachte jedes Haushalt ein makelloses Lamm. Was? Befreie uns, Gott! Erstmal schlachte jedes Haushalt ein makelloses Lamm. Dann nehmt das Blut, streicht es an die Türpfosten und an den oberen Türbalken, esst das Lamm zusammen mit ungesäuertem Brot, esst das Ganze in Reisekleidung, zerbrecht keinen einzigen Knochen, zeitgleich wird ein Engel umhergehen und alle Erstgeburt schlagen in den Häusern, die kein Blut an Türpfosten und Türbalken haben. Und dann wird Gott euch aus der Sklaverei befreien. Und jetzt wiederholt dieses Fest jedes Jahr, um euch daran zu erinnern, dass Gott euch befreit hat. Was für komische Anweisungen. diese Anweisungen müssen 2000 Jahre lang überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Einfach nur ein Ritus, den man macht. Aber warum? Ich frage mich so, welche Antwort hätte ich gegeben 5 Jahre vor Christi Geburt, wenn mich jemand fragt, ja, aber warum darf ich keinen Knochen von dem Lamm zerbrechen? Ich dachte, keine Ahnung, Gott sagt es, mach's halt. Gott hat ganz viele Hinweise gegeben in diesem Moment der Befreiung, in diesem dem Moment der Befreiung, ganz viele Hinweise auf Jesus. Es ging Gott nicht nur darum, die Israeliten zu befreien, nein, es ging ihm darum, Jesus zu prophezeien und anzukündigen. Weil hätte er sie befreien wollen, er hätte sich einfach machen können. Er hätte sie einfach gehen lassen können. Stattdessen hat er eine ungeheuerliche Prophezeiung über Jesus gemacht. Um die Zeit des Passafestes herum wurde Jesus verurteilt, starb und wurde auferweckt. Das war zum Passafest. Damit es ja keiner missversteht. Gott selbst hat das wahre, makellose Lamm ausgesucht. Das heißt, es soll ein Lamm ohne Fehl und Tadel sein. Der einzige Mensch auf der Welt, der ohne Fehl und Tadel war, war Jesus. Sein eigener Sohn. Jesus' Blut wurde vergossen an einem Längsbalken und an einem Querbalken. Dabei sagt die Schrift, wurde ihm kein Knochen gebrochen. Noch bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er das Abendmahl eingesetzt, bei dem wir ungesäuertes Brot essen. Und allen, die dieses Blut von ihm annehmen, es gleichsam auf die Tür ihres Herzens streichen, an denen wird der Engel der Verdammnis vorbeigehen. Jesus hat das Abendmahl als ein regelmäßiges Mahl eingesetzt, damit wir es regelmäßig wiederholen und uns immer wieder zurückerinnern sollen an unsere Befreiung. Ja, Jesus hat uns am Kreuz von der Knechtschaft unserer Sünde befreit. Und Jesus Tod am Kreuz ist wahrlich keine Geschichte von Schmerz und Niederlage. Es ist eine Geschichte der Befreiung. Deshalb das Passafest, damit wir das auch verstehen. Es geht nicht um Tod und Niederlage, es geht um Befreiung. Wir sind befreit. Wir dürfen jetzt auf eine neue Welt hoffen. Seine letzten Worte sind nicht, es ist um mich geschehen. Seine letzten Worte sind, es ist vollbracht. Das Kreuz ist ein Symbol dafür, dass unsere Knechtschaft der Sünde besiegt wurde. Jesus sagt selbst in Johannes 8, Vers 34 bis 36, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, er muss sterben. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen, Brot und Wein, wenn wir das Brot zu uns nehmen, dann denkt darüber nach, dass die Israeliten Brot in Eile gegessen haben, weil sie unterwegs waren, in eine andere Welt. Und genauso sind auch wir unterwegs in eine andere Welt. Der Saft soll uns daran erinnern, dass so wie das Blut an den Türpfosten die Israeliten vor dem Engel der Rache geschützt hat, so sind auch wir durch sein Blut geschützt vor den Konsequenzen der Sünde. Das beschützt uns. Wir können uns dahinter verstecken und verschanzen. Uns ist vergeben. Gott sei die Ehre. Ich möchte jetzt für das Abendmahl beten. Großer Gott, dein Plan ist unglaublich. Ich frage mich wirklich, was haben die Israeliten gedacht zu all diesen Dingen, die sie gesehen haben, all diesen Ritus, den du eingesetzt hast, der irgendwie nicht so richtig Sinn macht. Aber je weiter man geht vom Alten Testament ins Neue Testament, desto mehr schließen sich einem die Dinge, desto mehr wird klar, warum du etwas gemacht hast. Und wenn ich dann zurückblättere und nochmal das Alte Testament sehe, dann ist es so eine Offenbarung zu sehen, deshalb hast du das gemacht. Dein Plan war wirklich perfekt. Und du hast diesen Plan gemacht, weil du einerseits uns Menschen den freien Willen lassen wolltest, uns selber die Wahl lassen wolltest, uns für dich zu entscheiden oder für die Sünde zu entscheiden. Aber du uns die Tür sperrangelweit offen stellen wolltest. Durchs ganze Alte Testament ins Neue Testament ist deine Liebe so sehr sichtbar, die du für uns hast. Du könntest uns wirklich ignorieren oder nicht wichtig nehmen oder von uns Dienste verlangen, aber stattdessen ist die Bibel ein Buch der Liebe, die spricht von deiner Liebe zu uns, wie du dich um uns bemühst, wie du bereit bist, alles zu geben, sogar dein eigenes Leben, Jesus, warst du bereit zu opfern und zu geben, obwohl du es nicht nötig hattest, obwohl du das mächtigste Wesen der Zeit warst, hast du dich wirklich gedemütigt, damit wir befreit sein können. Ich danke dir für diese Freiheit, Gott, und ich bitte dich, lass uns in den Fußstapfen von Jesus wandeln, hilf uns zu sehen, wo wir abweichen, dass wir lernen, sodass dadurch, Gott, dein Name verherrlicht werde. Ich bitte in Jesu Namen.